Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Ein Zug mit ratternder Dampflok arbeitet sich durch eine Schweizer Winterlandschaft, durch schneebedeckte Wälder, auf hohen Brücken über tiefe Schluchten. Das Ziel einiger Passagiere, ein Luxushotel in den Alpen. Was Regisseur Tim Kröger dort stattfinden lässt, wir sprechen gleich darüber, denn sein Film Die Theorie von allem kommt heute in die Kinos. Außerdem geht es in dieser Sendung um Filme und Serien, die uns historische Themen vermitteln wollen. Und wir lassen uns aus München berichten, wo eine Ausstellung venezianische Malerei aus dem Jahr 1523 zeigt. Zu Beginn wollen wir über die umstrittene Bühle-Sammlung sprechen. Wieder einmal, muss man sagen. Denn diese Kunstsammlung des einstigen Rüstungsindustriellen Emil Georg Bühle, der im Zweiten Weltkrieg sowohl die Alliierten als auch die Nationalsozialisten beliefert hat, sie zieht immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Nicht nur, weil Hauptwerke von Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Monet und Teil dieser Sammlung sind, sondern auch, weil Bühle Kunstwerke gekauft hat, die die Nazis jüdischen Sammlern geraubt und abgepresst hatten. All das, so hatte man gehofft, würde demnächst im Kunsthaus Zürich, wo die Sammlung mittlerweile beheimatet ist, würde dort in einer neuen Präsentation kritisch, umfassend, also zeitgemäß angemessen dargestellt. Nun platzt aber die Nachricht herein, dass der wissenschaftliche Beirat, der all das begleiten sollte, geschlossen zurückgetreten ist. Meine Frage an Stefan Koldehoff, Chefreporter Kultur im Deutschlandfunk, die lautete: War man sich da nicht so einig, was zeitgemäß angemessen bedeutet? Womit wird der Rücktritt begründet?
Es muss wohl Zusagen an diesen wissenschaftlichen Beirat gegeben haben, dass man die Opfer, um dieses böse Wort mal zu benutzen, also die Menschen, denen Bühle Bilder vorher gehört hatten, bevor sie ihnen abgepresst oder geraubt wurden, dass man die angemessen würdigen würde. Dass das also eine Ausstellung wird, in der es nicht nur um den großen Übersammler, die Sammlung ist mit Sicherheit eine Milliarde wert, die da hängt in den Bühle-Räumen, Emil Georg Bühle würdigt, sondern auch erzählt, wo er denn seine Bilder eigentlich her hatte und welches Schicksal denn diese Menschen hatten. Und als dann vor 2 Wochen dem Beirat beispielsweise die Wandtexte oder die Vitrinentexte vorgelegt wurden, da war man wohl überrascht, wie wenig davon nur umgesetzt wurde und dass es eben wieder Bühle, Bühle, Bühle sein wird in dieser Ausstellung. Und da hat man sich dann entschieden zu sagen, gut, dafür waren wir nicht engagiert worden, dafür haben wir nicht unsere Empfehlungen abgegeben. Das ist nicht das, wo wir hinterstehen können.
Wer muss sich den Schuh anziehen? Also wer ist dafür verantwortlich, dass offensichtlich die große Kunst im Mittelpunkt, aber nicht so sehr die nicht ganz so rühmliche Geschichte drumherum im Mittelpunkt steht?
Es gibt ein Kuratorenteam und daran sieht man schon, wie hoch das gehängt wird im Kunsthaus in Zürich. Denn es gab vorher auch in den politischen Gremien viele Debatten darüber, ob die Sammlung überhaupt in diese öffentlichen Räume sollte. Es ist ja nach wie vor eine private Sammlung, die einer Stiftung gehört. Die Direktorin gehört dazu, der Leiter der Gemäldesammlung gehört dazu und der Mensch, der für die Provenienzforschung, also für die Suche nach der Herkunft der Bilder verantwortlich ist. Also eigentlich schon 3 kompetente Menschen. Ich habe gefragt, welche Rolle denn die Familie gespielt hat. Denn Familie Bühle gibt es immer noch, auch in Zürich. Und in der Vergangenheit hat sie sich durchaus auch zu Wort gemeldet, auch wenn es Kritik an dieser Sammlung gab. Da hat mir aber niemand eine Antwort drauf geben können oder wollen. Ob da Einfluss genommen wurde. Denn Emil Georg Bühle ist fürs Kunsthaus nicht erst seit 2 Jahren, seit seine Sammlung da ist, eine wichtige Person. Er hatte vorher schon Werke, wertvolle Werke, wichtige Werke gestiftet und er hatte vor allen Dingen kurz vor seinem Tod noch einen 1200 Quadratmeter großen Anbau auch finanziert.
Also von der einen Seite gibt es keine Antwort. Wie sieht's aus mit diesem Kuratorenteam? Hat das bisher reagiert?
Naja, das Merkwürdige ist, dass man Mitglieder des Beirats jetzt gebeten hat, in der kommenden Woche bei der Pressekonferenz zur Neupräsentation doch die eigene Position auch darzustellen. Und mir wurde gesagt, man hat regelrecht darum gebeten, das doch bitte zu machen, sich da noch mit hinzusetzen, damit es keinen großen Eklat gibt in der Öffentlichkeit. Das führt dann aber zu der absurden Situation, dass die da sitzen und sagen, das ist nicht mehr unsere Ausstellung, wir hätten uns das und das und das anders gewünscht, aber jedenfalls Stand heute, so wird es nicht gemacht. Diese Ausstellung, die man sich gewünscht hätte, aus wissenschaftlichen Gründen, die wird es nicht geben. Und mir hat auch jemand gesagt, das habe ich allerdings vom Kunsthaus auch nicht bestätigt bekommen, Dem Beirat sei gesagt worden, das sei ja nun schließlich keine Holocaust-Ausstellung, sondern eine Ausstellung, in der es um einen Kunstsammler und um eine Kunstsammlung ginge. Und das sieht natürlich ein Beirat, dem Historikerinnen und Kunsthistoriker und angehören, völlig anders. Die wissen, dass man vor allen Dingen die jüdischen Sammler geplündert hat, weil man sie hinterher ermorden wollte.
Was das alles jetzt für die Eröffnung der Ausstellung bedeutet demnächst? Weiß man das schon?
Ich bin gespannt. Bisher ist jedenfalls nichts verschoben, ist auch nichts abgesagt. Ich werde nächste Woche mal hinfahren und mir das angucken.
Tja, und dann sprechen wir wieder miteinander. Das war Stefan Kolderhoff über die jüngsten Entwicklungen im Fall der Sammlung Bühle in Zürich. Kommen wir zu Erfreulicherem in der Kunstwelt. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Solch ein glückliches Zusammentreffen in der Kunstgeschichte dokumentiert ab morgen eine Ausstellung in München. Venezia 500 heißt sie und zeigt, was sich an künstlerischen Neuerungen vor einem halben Jahrtausend in Venedig ereignet hat. Im Jahr 1523 also. Von einer sanften Revolution sprechen die Ausstellungsmacherinnen und Macher. Julian Ignatowitsch war in der alten Pinakothek in München.
Man wundert sich erst einmal. In einer großen Venedig-Schau mit fast 100 Kunstwerken und bedeutenden Leihgaben zeigt kein einziges Gemälde die Lagunenstadt selbst. Doch das hat einen guten Grund, erklärt Kurator Andreas Schumacher.
Denn es ist so, dass wir uns ganz bewusst konzentrieren auf die venezianische Porträt- und Landschaftsmalerei in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, weil uns deutlich geworden ist, dass die bahnbrechenden Innovationen der venezianischen Malerei, die bis weit in die Moderne nachwirkten, dass die sich besonders deutlich niederschlagen in der Porträt- und Landschaftsmalerei.
Die Lagune sehen wir nur in einem Video zu Beginn, in den Gemälden höchstens das Festland von Venedig und das schwer erkennbar im Hintergrund der Großformate. Im Vordergrund befinden sich die Menschen, die Venezianer, die uns dank einer atmosphärischen Klangkulisse von Raum zu Raum begleiten. Und somit fast zu uns sprechen, wie das Bildnis eines jungen Mannes von Giorgione. Über die Schulter blickt uns der Porträtierte direkt an, mit wachem Blick und selbstbewusstem Ausdruck. Oder Tizians Bildnis einer Dame in Weiß. Leicht schüchtern, vielleicht sogar ein wenig melancholisch, schaut die junge Frau mit geröteten Wangen zu uns. Beide Porträts sind ganz anders als zum Beispiel der abgewandte junge Senator, den Giovanni Bellini einige Jahre zuvor gemalt hat, erklärt Kurator Schumacher.
Noch sehr in sich gekehrt, ohne den Blick auf uns zu richten, in die Dreiviertelansicht gedreht. Es findet keine Kontaktaufnahme zum Betrachter statt. Es geht um die Würde des Dargestellten, um seinen politischen Status. Und dann kommt die große Wende mit den angesprochenen Künstlern. Die Dargestellten begegnen uns lebensgroß in ihrer ganzen, nicht nur äußeren, sondern auch inneren Bewegung. Das heißt, nicht das Aussehen des Gegenübers interessiert den Maler. Dem gelingt es nun, Persönlichkeit und Charakter des Dargestellten auch zur Wirkung zu bringen.
Giorgione und Tizian sind die Vorreiter und Meister dieser sanften Revolution, die sich schon im unscharfen Sfumato des zarten, träumenden und doch so präsenten Knaben mit Pfeil von Giorgione manifestiert. Allein um das aus Wien geliehene Porträt zu bewundern, lohnt sich ein Besuch der Münchner Schau. Giorgiones erotisierter Jüngling, dieses empfindsame Porträt, deutet zudem auch an, was sich Anfang des 16. Jahrhunderts in den Künstler- und Gelehrtenkreisen verändert hat.
Man traf sich nämlich hier sicherlich, um gemeinsam zu musizieren, zu singen, um Literatur zu genießen. Und man war verbunden, also aus der humanistischen Bildung heraus, in dem Interesse an der antiken und zeitgenössischen Hirtendichtung. Dieses Hineinträumen, das ist ein romantischer Eskapismus, der diesen Intellektuellen in Venedig durchaus auch zum Vorwurf gemacht wird, weil sie natürlich dann ihre Bürgerpflichten darüber vernachlässigen. Dieses Sehnen nach Gegenwelten ist wirklich ein starkes Merkmal.
Und findet seinen klarsten Ausdruck in den Landschaftsgemälden, die arkadische Sehnsuchtsorte zeigen und eben auch manchmal das venezianische Festland. Hirten, Nymphen und der Einsiedler Hieronymus werden zu Stellvertretern für ein einfaches, naturverbundenes Leben und wahre Liebe. In diesen Landschaftsbildern tritt dann auch besonders deutlich hervor, was die venezianische Malerei insgesamt von der Florentiner Schule unterscheidet. nämlich Licht und Schatten, die leuchtenden, prächtigen Farben, der Colorito, der über dem Disegno, also der Komposition und Idee steht. Kurator Schumacher betont noch einmal,
dass das Erscheinungsbild der Stadt Venedig, dass dieses sehr spezifische Farbspektrum der Stadt Venedig, die Art und Weise, wie man dort Farbe und Licht erleben kann, zweifellos die venezianischen Künstler geprägt hat.
Alles das lässt sich eben auch wunderbar ohne eine typische Stadtansicht, ohne Postkarten oder Reiseführerromantik zeigen. Der Blick in München geht ganz auf die kunsthistorischen Feinheiten.
Und diese Feinheiten sind ab morgen zu sehen in der Alten Pinakothek in München. Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Venezia 500, die sanfte Revolution der venezianischen Malerei. Wenn Regisseur Tim Krüger über seinen jüngsten Film spricht, Die Theorie von allem heißt er und spielt auf einem Physikerkongress Anfang der 60er, dann betont Krüger, dass es kein Film über Physik sei, dass er auch nicht Physik studiert habe und doch zeigt er Verbindungslinien auf.
Auch wenn Wissenschaft etwas Rationales ist und Filme machen vielleicht eher nicht, aber die Fragen nach dem großen Ganzen stellen sich beide.
Ja, die Fragen nach dem großen Ganzen, in diesem Fall ist es die Frage nach Parallelwelten, nach Gleichzeitigkeit also, die den jungen Protagonisten im Film und den Regisseur umtreiben. Bei den Filmfestspielen in Venedig lief Die Theorie von allem im Wettbewerb. Ab heute läuft er bei uns in den Kinos. Anlass für uns, mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus zu sprechen. Katja, ein Physikerkongress, zu dem der Hauptredner nicht erscheint. Das alles platziert in den Schweizer Bergen. Wie geht's dort weiter im Schnee?
Also es gibt noch andere Dinge, die einem wirklich die Lust auf einen Skiurlaub oder Winterurlaub in den Schweizer Bergen verhageln. Also Sie haben es ja schon gesagt, ein wichtiger Teilnehmer des Kongresses taucht nicht auf, andere Teilnehmer verschwinden plötzlich, wieder andere existieren offenbar gleich mehrmals und ein Physiker wird auch ermordet. Und es gibt auch eine femme fatale, die Hotelpianistin, in die sich der junge Held verliebt und auch die verschwindet plötzlich. Und diese Hauptfigur, der Doktorand, der junge Doktorand Johannes, der stapft eben durch den Schnee und versucht die Zeichen irgendwie zusammenzulesen. Und angesichts der Unheimlichkeit und Rätselhaftigkeit der Ereignisse kommt eben seine Doktorarbeit ins Spiel. Die handelt eben, Sie haben schon angedeutet, von Multiversen, von der Möglichkeit, dass ja gleichzeitig Varianten unseres Universums existieren. Und diese Multiversen-Idee, die ist vielleicht der Schlüssel zu allem in die Theorie von allem.
Klingt geheimnisvoll. Vielleicht ist es der Schlüssel. Regisseur Tim Krüger hat in einem Interview gesagt, sein Ziel sei es gewesen, dass die filmhistorischen Zitate nur so über einem hereinstürzten. Was springt einen dazu allererst an? Hitchcock, die wenigen Bilder, die ich gesehen habe, da habe ich an Hitchcock gedacht.
Also vielleicht zunächst mal, man muss die Filmgeschichte aber nicht kennen, um sie jetzt in diesem Film zu unterhalten. Aber es gibt Anklänge an den deutschen Expressionismus, eben bizarre Schwarz-Weiß-Ästhetik, sehr kontrastreiches Spiel von Licht und Schatten, eben dann ja die Atmosphäre, die unheimliche Atmosphäre der früheren Hitchcock, der ganz frühen Hitchcock-Thriller. Und ja, auch wie in einem Film von David Lynch liegt in den Bildern mehr als das, was sie zeigen. Aber Tim Krüger, der zitiert das alles nicht einfach, sondern er nutzt eben die Filmgeschichte, die Kinogeschichte eher wie so ein Instrument, wie ein Medium, mit dem er Stimmungen, Atmosphären und Gefühlszustände erzeugt. Und all das wird zusammengehalten von einem eigens komponierten Orchester-Soundtrack von melodramatischen Klängen. Und diese Tonspur ist wirklich unglaublich plastisch und genau gearbeitet und mitreißend.
Und zusammengehalten wahrscheinlich auch von dem ja hochkarätig besetzten Ensemble. Jan Bülow, Burgtheater-Ensemblemitglied, spielt den Nachwuchsphysiker und der große Hans Zischler seinen Professor. Also auch deswegen sehenswert, wegen dieser Besetzung?
Ja, also Jan Bülow und Hans Zischler, die beiden sind wirklich ein spannungsvolles, manchmal fast slapstickhaftes Duo. Also Bülow, dessen fragendes Gesicht immer wieder in Großaufnahme zu sehen ist, ebenso wie so einem expressionistischen Film, der wie ein Detektiv durch den Schnee irrt und der immer weniger kapiert, je mehr er entdeckt, übrigens auch in einem nahen Bergwerkstollen, auch eine sehr unheimliche Ebene. Und Hans Zischler ist wirklich großartig als Physikprofessor Julius Straten, der mit unglaublicher Suffisanz alles Neue ablehnt, auch die bahnbrechende Arbeit seines Schülers. Und beeindruckend ist, wie wie eben auch alle, auch in den Nebenrollen, wie alle Schauspieler in diesem Alpenhotel den Habitus der damaligen Zeit verströmen, also der beginnenden 60er Jahre. Da hängt auch noch die Nachkriegszeit in den Gesten und Blicken und Betonungen und natürlich auch der Nationalsozialismus, der in den Gesprächen in die Rolle, ja, eine große Rolle spielt, und all das verkörpern diese Schauspieler.
Ja, und apropos Zeit, irgendwie klingt es so und irgendwie ist das, wie gesagt, ich habe ein paar Bilder gesehen, sieht es auch so aus, als sei das ein Film wie aus der Zeit gefallen.
Also er fällt auf jeden Fall aus der deutschen Kinolandschaft raus, weil er so spielerisch und so souverän, ja, mit der deutschen Kinogeschichte, mit Referenzen und Bildern umgeht. Und ja, was die Zeit betrifft, andererseits, das stimmt, er ist aus der Zeit gefallen, weil er so ein Monolith ist, auch in seiner, ja, Ästhetik. Zugleich ist aber das Konzept der Multiversen ja hochaktuell in der Popkultur gerade. Und Multiversen sind ja auch eine Metapher für den Film selbst, für die Theorie von allem. Denn dieser Film beweist ja, dass mehrere Genres ganz gleichzeitig in einem Film existieren können. Thriller, Mystery-Film, Liebesgeschichte. Und dass das alles zu einer ziemlich abgefahrenen Geschichte zusammengeführt werden kann, die uns, finde ich, in ihre eigene Gegenwart hineinholt.
Katja Nikodemus, vielen Dank. Wir sprachen über die Theorie von allem. Dieser Film von Tim Krüger kommt heute in die Kinos. Ja, und von Geschichten auf der Leinwand kommen wir zur Geschichte auf der Leinwand, zu Film- und Fernsehformaten, die aus vergangenen Zeiten erzählen. In Halle treffen sich ab heute Produzentinnen und Regisseure, Redakteurinnen, Dokumentarfilmer und Journalisten zum Progress History Summit, zu einer Konferenz über den medialen Umgang mit Geschichte. Über der zweitägigen Veranstaltung steht der kluge Satz: Geschichte erzählen gestaltet die Zukunft. Ich habe mit dem Geschäftsführer und damit Organisator dieses internationalen Branchentreffens gesprochen, mit dem Filmproduzenten Gunnar Dedio. Mit seiner Firma Luxfilm ist er auf historische Themen spezialisiert, ob Dokumentarfilme oder Dramaserien. Herr Dedio, was ist das vordringliche Ziel derer, die sich seit heute in Halle treffen? Unterhaltung oder Bildung des Publikums?
Reflexion über unsere Arbeit. Wir sehen um uns herum eine Welt in Aufruhr, in Kriegen, und Menschen kämpfen und sterben im Kampf auch um geschichtliche Narrative. Und wir als Geschichtsfilmmacher müssen uns fragen, haben wir eigentlich alles richtig gemacht? Können wir irgendwas anders machen?
Ja, Sie sprechen schon die großen Krisen an, dass die Art und Weise, wie man Geschichte darstellt und deutet, brandgefährlich ist. Das sehen wir seit einiger Zeit ja am Beispiel Russland, wo Wladimir Putin mit seinem Narrativ einen Angriffskrieg rechtfertigt. Was bedeutet diese Entwicklung für Ihre Branche? Kann man die Verantwortung gar nicht mehr hoch genug einschätzen?
Das war der Anlass, dass wir uns hier treffen auf diesem Summit. Denn unsere Verantwortung ist es, über das Bilden unserer Narrative nachzudenken. Also wir reportieren ja nicht nur Geschichte, sondern wir co-kreieren Geschichte, indem wir aussuchen, worüber wir berichten. Welche verschiedenen Ereignisse sind Gegenstand unserer Filme und wie verbinden wir diese zu einem Narrativ? Geschichte ist ja nicht unbedingt das, was da draußen passiert. Solange es keiner aufschreibt oder solange niemand einen Film darüber macht, ist es nicht passiert.
Sie sprechen von Co-Kreation, und eine packende Geschichte erzählt sich nicht unbedingt mit Hilfe von Fußnoten, mit einer einerseits, andererseits Argumentation. Also ist die Reduzierung der Komplexität immer so eine Art notwendiges Opfer bei Geschichtsfilmen? Will sagen, es geht nicht, ohne dass man vereinfacht oder auch weglässt?
Ja, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Geschichte ist etwas sehr, sehr Komplexes, und wir haben immer ein Zeitfenster vorgegeben. Das mag eine halbe Stunde sein, eine Stunde. Mit Glück kann das auch eine Serie sein von 6, 8 oder 10 Stunden. Und in diesem Zeitfenster müssen wir unsere Geschichte erzählen. Die Geschichte, die passiert in unseren Geschichten. Das ist aber bei jedem Kunstwerk so, also auch jedes Bild hat einen Rahmen und auch ein Fußballspiel hat ein Feld. Also wir müssen halt in diesem Rahmen bleiben, und das bedeutet zwangsläufig, dass wir nur bestimmte Perspektiven einnehmen können und auch nur eine Auswahl der möglichen Narrative darstellen können, die es so gibt. Und ja, das bedeutet, wir vereinfachen. Der Grund der Vereinfachung liegt aber auch daran, dass wir ja Leute brauchen, die uns zusehen. Wenn das, was wir herstellen als Geschichtsfilmmacher, niemand anschaut, in diesem Kampf um die Aufmerksamkeit der verschiedensten Medien, dann wird uns keiner beauftragen, diese Geschichten zu erzählen. Das heißt, wir brauchen die Balance aus einer attraktiven Art und Weise, unsere Geschichten zu erzählen, und der Ambition, so nah wie möglich an die Wahrheit, die es niemals gibt, heranzukommen.
Also faktische Genauigkeit, mögliche Genauigkeit ist das eine. Und zur Attraktivität trägt auch ganz maßgeblich die Emotion, das Gefühl bei. Oder darf auf gar keine Fälle beim Geschichtsfilm fehlen, sonst schalten alle gleich aus.
Ich gehe davon aus, dass Geschichte an sich auch aus Emotionen besteht. Also der Begriff der Nation, um den oft gekämpft wird, ist ja ein mit Emotionen aufgeladenes Konstrukt. Und egal um welche Geschichte es geht, wird sie immer aus Emotionen gebaut sein. Und deswegen kommen wir auch bei dem Erzählen von Geschichte in Geschichten nicht um Emotionen herum. Es wird immer um Emotionen gehen.
Ich habe bei Ihnen auf der Website die Berufsbezeichnung History Filmmaker zum ersten Mal gelesen. Ich glaube, Sie haben den Begriff auch gerade schon benutzt. Würde ich jetzt mal übersetzen als Geschichtsfilmschaffende. Ist das eigentlich eine wachsende Branche?
Das ist, glaube ich, wie jede Branche Wellen unterworfen. Im Moment gibt es ein sehr großes Interesse an Geschichte, was dadurch kommt, dass wir unglücklicherweise mit Kriegen konfrontiert sind, bei denen es um Geschichte geht. Und unsere Zuschauer dann doch die Frage stellen, Moment mal, könnt ihr mal erklären, worum es da eigentlich geht? Ja, was ist der Hintergrund?
Filmproduzent Gunnar Dedio richtet den Progress History Summit in Halle aus, ein Branchentreffen zu Geschichtsmedienproduktionen. Bei uns im Radio geht es jetzt weiter mit den Kulturmeldungen. Hanna Rau erinnert an den US-Künstler Robert Irwin.
Der US-Amerikaner war ein Pionier der Lichtkunst. Bekannt wurde Robert Irwin in den 70er Jahren mit temporären Installationen, die ganz auf einen Ort zugeschnitten sind und mit Medien wie Leuchtstoffröhren, Gase oder Glas arbeiten. Mit seinen Werken veränderte er den Blick darauf, was Kunst sein kann und wie vergänglich sie ist.
If I say to you, you can make something, and it is going to be so beautiful, the best thing you've ever done. Only one problem. It's only going to last for 20 minutes.
Nur 20 Minuten. So Robert Irwin im Trailer zu Jennifer Lanes aktuellem Dokumentarfilm über den Künstler. Jetzt ist Irwin im Alter von 95 Jahren gestorben. Der türkische Pianist Fazil Say hätte diese Woche eigentlich 4 Konzerte in der Schweiz spielen sollen. Doch der Sponsor, die Schweizer Supermarktkette Migros, lud Say kurzfristig aus. Und zwar, weil der im Kurznachrichtendienst X einen Beitrag des türkischen Präsidenten geteilt hatte, in dem Erdogan Israel für den tödlichen Raketenanschlag vor dem Krankenhaus im Gazastreifen letzte Woche verantwortlich machte. Say kommentierte das als vernünftige Erklärung und forderte, dass Israels Premierminister Netanyahu vor Gericht gestellt werden sollte. Für den Sponsor war diese Äußerung nicht haltbar. Fazil Say postete inzwischen, er bleibe bei seiner Meinung. Die Absage der Konzerte nannte er verwirrend und beunruhigend. Trotz viel Protests hat gestern eine umstrittene Lesung von Alice Schwarzer beim Literarischen Herbst in Leipzig stattgefunden. Zunächst besetzten etwa 25 Demonstrierende den Saal in der Stadtbibliothek, dann aber kam die umstrittene Publizistin wie geplant zu Wort. Schwarzer nutzte die Gelegenheit, um auf den offenen Brief von 33 AutorInnen zu reagieren, die im Vorfeld gefordert hatten, den Auftritt abzusagen. Den Vorwurf der Frauenfeindlichkeit wies sie entschieden zurück und goss doch Wasser auf die Mühlen ihrer KritikerInnen, indem sie Transsexualität als Trend abtat.
Nun haben wir aktuell eine Entwicklung, in der Trans sozusagen angesagt ist.
Dass ihr Verleger Helge Malchow wegen des Protests aus Schwarzer einen Salman Rushdie machen wollte, nun ja. Am Samstag blicken wir bei Kultur heute noch einmal auf den literarischen Herbst. Dann konzentrieren wir uns aber auf Veranstaltungen, die ohne Buchrufe auskommen. Denn positiv denken lautet das Gebot der Stunde. So nachzulesen im neuen Asterix-Heft Die Weiße Iris. Heute ist der Comic um Cäsars Guru Visus Versus mit einer Auflage von 5 Millionen erschienen. Visus Versus möchte den Widerstand der Gallier brechen, indem er ihnen mit Ernährungs- und Achtsamkeitstipps zu einem guten Körpergefühl verhilft. Die Idee hatte der französische Comicautor Fab Caro. Und ihn ins Deutsche zu übersetzen, das hat Klaus Jöken ziemlich herausgefordert.
Harte Nuss ist eigentlich alles in Asterix, von vorne bis hinten. Selbst wenn jemand sagt, guten Tag, überlegt man da eine halbe Stunde. Nö, also ich sage immer, alles ist kompliziert bei Asterix.
Tja, und nicht nur bei Asterix. Danke an Hanna Rau für die Kulturmeldungen. In Brüssel hat der EU-Gipfel begonnen. Dort geht es nicht zuletzt um die Situation in der Ukraine und auch um die in Israel und Gaza. Einzelheiten gleich in den Nachrichten und in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.